Ja, danke, Herr Steininger, für die Einladung. Sie haben schon völlig recht, dass die Institution, die ich jetzt vorstellen werde, unterscheidet sich in zwei Grundsätzen von dem, was bisher vorgestellt worden ist. Es ist A, keine Lobbyorganisation, und zum Zweiten, sie existiert noch gar nicht. Das Zentrum für Osteuropa und internationale Studien, das ZEUS, wird am 1. Oktober ihre Arbeit aufnehmen, und dann werde ich auch zurücktreten und die Direktorin, die inzwischen ausgewählt ist, das ist Professor Gwendolin Sasse aus Oxford, die Leitung übernehmen wird, wird am 1. Oktober sozusagen ihr Amt antreten, und der erste Arbeitstag ist dann der 4. Oktober, und dann wird mit einer Kernmannschaft der Aufbau dieses Instituts beginnen. Die Gründung des ZEUS, das kein Regierungsinstitut ist, Sie haben schon recht, das Auswärtige Amt hat es betrieben, und es wird auch aus Mitteln des Bundeshaushalts mit Unterstützung des Bundestags gefördert. Das ist richtig. Aber sozusagen, es wird eine Stiftung sein, die, hoffe ich, einen Grad von Unabhängigkeit garantieren will. Denn ohne das kann man ein Wissenschaftsinstitut nicht führen. Es geht nicht um Ressortforschung, sondern es geht darum, Regionalforschung mit staatlicher Unterstützung zugegebenermaßen wieder einen Platz zu geben in Deutschland. Die Gründung dieses Instituts ist eine Reaktion auf ein Defizit, das ganz massiv empfunden worden ist in den letzten Jahren. Osteuropa hat das dankenswert 2013 mal sehr deutlich gemacht. 2012, Entschuldigung, das ist wie gestern. Sie wissen alle, dass es bis zum Ende 2000 ein Bundesinstitut für Ostwissenschaft und internationale Studien gegeben hat mit 80 Mitarbeitern in Köln, Rheinland natürlich. Dass dieses Institut die Infrastruktur bereitgestellt hat, und das war sicher die beste Osteuropa-Bibliothek, die es westlich von Moskau gegeben hat auf dem Kontinent, dass die zugemacht worden ist. Zugemacht worden ist aus der Annahme heraus, dass dies eine Region ist, mit der man sich eigentlich nicht mehr befassen muss. Wir haben gesehen, dass dem nicht so ist, sondern dass wir außerdem vielen Wissen, das es ja im deutschen Raum gibt, und wir haben ja eine ganze Reihe von Vertretern, sie repräsentieren ja alle ein enormes Wissen, so eine Erfahrung sozusagen aus der Wissenschaft, aus der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, aus der medialen Zusammenarbeit, aus der Aufnahme sozusagen, aus den ganzen Kontakten, die wir haben zwischen Deutschland und Russland. Was wir nicht haben eigentlich, ist inzwischen sozusagen eine Institution, die auf einem akademischen, wissenschaftlichen Niveau dieses Wissen sammelt und konzentriert. Und die Idee, die hinter der Gründung dieses Instituts steht, ist tatsächlich, eine wissenschaftliche Institution zu schaffen, die die Kompetenz, die vorhanden ist, zum Teil in den Universitäten und anderswo, sammelt, fokussiert, die gezielt Regionalforschung macht, also diese Region untersucht. Es geht da um die 12 post-sowjetischen Staaten, also die ehemaligen Unionsrepubliken minus die baltischen Republiken, die Gegenstand werden. Und natürlich wird ein Zentrum der Aufmerksamkeit auf Russland und der Ukraine liegen, einfach deshalb, weil das liegt natürlich im deutschen Interesse, sich das genau anzuschauen und zu verstehen, und ich meine jetzt verstehen, nicht im Sinne von Russland verstehen, sondern ich meine im Sinne von begreifen, sozusagen, was für Prozesse da eigentlich wirken, ne? Und sozusagen und in welcher Form man sozusagen eventuell Politik so gestalten kann, dass sie darauf eingeht. Das heißt, ein starkes Moment wird sein, zu versuchen, eine Binnensicht zu finden. Das heißt also nicht zu sehen, wie man von außen drauf schaut, sozusagen wie es von hier aussieht. Und die Diskussionen, die geführt worden sind, vor allen Dingen von der Politik, gehen naturgemäß erstmal vom deutschen Standpunkt aus und vom europäischen Standpunkt. Aber es ist wichtig, um deutsche Politik formulieren zu können, ein Verständnis dafür zu haben, wie eigentlich russische, ukrainische, turkmenische, kirgisische Politik formuliert wird. Und sozusagen, ich werde gleich versuchen, das nochmal am Beispiel Modernisierungspartnerschaft zu erläutern, was man dazu brauchen kann. Aber die Aufgabe dieses Instituts ist tatsächlich, eine wissenschaftliche Diskussion zu entwickeln, langfristige Prozesse in der Region zu untersuchen. Es geht auch darum natürlich, dass im internationalen wissenschaftlichen Diskurs über Osteuropa sozusagen die deutsche Stimme wieder gehört wird, stärker als bisher. Und natürlich wird angestrebt, und das ist, glaube ich, in einigen Bereichen auch gut möglich, eine Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Institutionen in der Region selber. Also da bieten sich eine ganze Reihe von Partnern an, mit denen man wissenschaftlichen Austausch führen kann. Das wird mitunter durchaus kontrovers sein, aber ich glaube, das wird fruchtbar sein, was wir da haben werden. In der deutschen Diskussion, ich meine, es ist ja hier sehr viel schon sozusagen zur Versachlichung gesagt werden, aber das Institut sollte einen kleinen Beitrag zur weiteren Versachlichung bringen. Sie sollte versuchen zu differenzieren. Das ist nicht einfach in einem Moment, wo wir eine polemische Diskussion haben und sehr schnell das in die eine oder andere Weise dann sozusagen in Putin-Versteher oder Putin-Hasser irgendwie aufgeteilt wird. Darum kann es nicht gehen, sondern es geht darum, sozusagen tatsächlich weg von der Personalisierung zu kommen, zu differenzierten Beurteilungen. Sie haben schon eine Reihe von Legenden gekillt hier auf dem Podium, also Sanktionen ist ein gutes Beispiel. Ich kann dazu einfach noch hinzufügen, die Agrarsubventionen ist, um daran zu erinnern, sind sozusagen nicht von der EU und nicht von den USA ausgesprochen worden, sondern von Russland. Ich meine, das wird zum Teil, glaube ich, inzwischen auch irgendwie angenommen, es sei Teil des großen Sanktionsspektrums. Nein, es sind russische Selbstsanktionen, die da irgendwie stattfinden. Gut, aber vielleicht Binnensicht. Ich will mal ein Beispiel nennen, Idee Modernisierungspartnerschaft. Natürlich ist es eine gute Idee zu sehen, wir haben zwischen der Europäischen Union, auch der Wirtschaft, dem Technologieraum und dem in Russland gibt es ein Gefälle. Und Russland hat einen erheblichen Bedarf in vielen Bereichen Wirtschaft, Infrastruktur zu modernisieren. Das ist im Moment, und das ist einer der Effekte, wo Sanktionen, denke ich, lange nachwirken werden, durch den fehlenden Kapitalzufluss und durch Behinderungen in bestimmten Bereichen Technologien irgendwie zu transferieren, verschleppt worden oder wird verschleppt und das wird auch lange nachwirken. Eine Politik, die sozusagen betreibt, diese Modernisierung, den Austausch befördert, Investitionen in Russland möglich macht und dann auch irgendwie Aufbau, wäre sozusagen im Sinne aller. Das war damals auch die Idee, als in der ersten großen Koalition diese Modernisierungspartnerschaft als Politik formuliert worden ist, 2007. Das zielte damals auf einen neuen Präsidenten, nämlich auf Medvedev, der 2008 Präsident wurde, der in Russland ganz bewusst die Politik der 4I, Infrastruktur, Investitionen, Institutionen, ich überlege gerade, was war das vierte? Innovation betrieben hat. Da passte eigentlich eine Vorstellung, sozusagen, wir machen Modernisierungsangebote und fördern die Zusammenarbeit, passte sehr gut dazu. Wenn wir uns anschauen, wie lief das weiter? Wir hatten 2008 eine Finanzkrise, die 2009 in Russland durchgeschlagen ist. Reaktion von Medvedev war damals der Artikel Russland vorwärts und ein Versuch sozusagen einen Modernisierungsschub zu erfolgen. Also die Krise mit dem Sinken der Ölpreise zu nutzen, um wirklich sozusagen die russische Wirtschaft und um einige Schritte zu verändern, zu reformieren und voranzubringen. Wir wissen auch, dass diese Politik gescheitert ist, weil sozusagen Medvedev und sein Team nicht durchsetzungsfähig genug machen, die zu machen. Wir wissen aber auch, dass eine der Folgen war, in den Jahren 2009 bis 2011, dass das politische Arrangement, also die Art, in der die Führung rekrutiert wird und sich verhalten hat, in die Krise geraten ist. Optisch ganz deutlich im Winter 2011, 2012 mit den großen Demonstrationen. Eine Folge davon, dass die Unzufriedenheit, die Akzeptanz der Führung in Russland massiv gesunken ist. Nach den Duma-Wahlen und dann nach den Präsidentenwahlen im März 2012 und dem Amtsantritt des neuen alten Präsidenten Putin haben wir zwei Jahre eine Politik beobachtet, die, um diese Krise zu überwinden, ganz bewusst auf patriotische Propaganda gesetzt hat und auf anti-westliche Stimmung, die gemacht worden sind. Das heißt, es war Politik, Leute wie Dugin, Kurgin-Jahn oder andere zu fördern, um insgesamt national zu mobilisieren und auf dieser Basis einen verstärkten Rückhalt für dieses Regime zu schaffen. Das hat, wenn man sich Umfragedaten anguckt, 2012, 2013 nicht richtig funktioniert. Durchgeschlagen ist es sozusagen im März 2014 mit der Krim-Nasch-Bewegung, also mit der die Krim ist unser. Das heißt, die Übernahme der Krim führte innenpolitisch zu einer massiven Stabilisierung des Regimes. Eine der Ursachen dafür, dass diese Führung die Krim nie aufgeben kann, weil das eine innenpolitische Krise wäre. Das ist etwas, was man sich auch vergegenwärtigen muss, und ich nehme an, auch die politischen Kräfte haben das auch gesehen inzwischen. Der Konflikt in Ostukraine ist weit weniger wichtig für das Regime. Da könnte man sozusagen auf Kompromisse gehen. Deshalb ist sozusagen die Annahme, dass man möglicherweise, so problematisch das on the ground im Moment ist, im Minsk II, aber dass man da auf der russischen Seite einen Partner hätte möglicherweise. Aber die Regierung hat in der Zeit seit 2012, wie gesagt, sehr stark auf anti-westliche Stimmung gesetzt, angefangen mit dem Jakowlew-Gesetz, vieles andere, was dann kommt, Vorgehen gegen NGOs, um vorgestellte Interventionen von westlicher Zivilgesellschaft zu verhindern, eine immer stärkere Einengung sozusagen auch im Medienbereich. Und hat auch, das haben wir jetzt gesehen am 18. September, ist durchaus in der Lage, die Bevölkerung, die Gesellschaft zu kontrollieren. Das heißt, ein Wahlergebnis zu erreichen, flächendeckend in allen Regionen, das dem, was man wünscht, nämlich eine deutliche Mehrheit für einiges Russland, für die regierungsnahe Partei zu erzielen. Wenn man sich das anschaut, was im letzten halben Jahr gelaufen ist, das ist ein gut funktionierender Apparat, der intelligent bedient wird und der dann auch die entsprechenden Ergebnisse erbringt. Das heißt, die Kontrolle der Gesellschaft durch dieses Regime funktioniert, die Akzeptanz ist aber im Schwinden. Das sieht man sehr deutlich daran, dass die Wahlbeteiligung gesunken ist, extrem gesunken ist in den großen Städten, also in den sozialen Hotspots, Petersburg, Moskau. Und das zeigt auch so ein bisschen, dass das mit der Stabilität nicht ganz unproblematisch ist. Und wenn das, was hier angedeutet wird, nämlich dass ein Teil der Wirtschafts- oder dass die Wirtschaftsprobleme strukturell nicht gelöst sind, dass man immer noch zu sehr abhängt sozusagen von Exporten von Fossilien, dass die von fossilen Energien, Entschuldigung, der ja, das ist das Problem, ja. Und das meinte ich quasi. Nein, also dass sozusagen hier kein Wandel stattfindet, dass das auch durchschlägt, jetzt schon im Bereich der sozialen Leistungen. Dann sieht man, dass wir eine politische Krise haben könnten. Das ist aber nicht die Situation, wo eine Führung eingeht auf ein Angebot auf Modernisierungspartnerschaft, weil eine umfassende Reform, die mit vielen Problemen aufgewiesen ist, auch innenpolitisch, auch mit Opfern aus der Bevölkerung, ist im Moment nicht durchsetzbar. Das heißt, wenn man sich die innere Dynamik des Regimes anschaut, dann wird man sehen, dass bestimmte Politiken, die wir uns vorstellen, die wünschbar sind, die auch auf lange Sicht durchaus vorteilhaft wären, sozusagen für die russische Seite meines Erachtens, dass die von der jetzigen russischen Führung nicht akzeptiert werden. Das meine ich sozusagen, wenn ich von Binnensicht rede. Das heißt also, dass wir jetzt unabhängig von dem, was von hier aus gewünscht wird oder vorgestellt wird oder gesehen wird, dass man sich anschaut, wie sind eigentlich die Realien im Lande, wie sind die Kräfteverhältnisse im Lande, wie sind die Entwicklungsperspektiven im Lande, und das versucht, dafür eine entsprechende Grundlage zu schaffen. Da das Institut noch nicht existiert, kann ich nicht sagen, so wird es das machen, aber ich hoffe, dass es in so eine Richtung geht. Danke.